Aber willkommen am Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute wieder mit einer neuen Episode Kindergarten-Gesundheitspolitik. Wir hatten davon schon eine. Wir machen heute weiter mit dem Nachdenken vor der Bundestagswahl. Und das machen wir wieder mit Michael Hubmann, dem Präsidenten des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärztin, BVKJ. Hallo, Michael Hubmann.
Hallo, Dennis Nössler.
Jetzt muss man ein bisschen behind the scenes machen, Backstage. Wo sind wir hier? Ich bin heute mit dem Zug angereist über die älteste Bahnstrecke Deutschlands. Weiß jeder, wo das ist. Nürnberg-Fürth. Und wahrscheinlich ist Fürth auch nach wie vor der älteste Bahnhof Deutschlands. Sieht so aus, oder?
Er ist in eigener Wahrnehmung der Fürther modern renoviert.
Ja.
Aber tatsächlich atmet man noch den Geist des ersten Zugs. Dann würde ich zustimmen.
1830 war das. Genau, da bin ich lang gefahren und dann geht's weiter, eine eingleisige Strecke, die dann in Zirndorf, das liegt südlich von Fürth, man sieht auch, wenn man da aus dem Bahnhof aussteigt, sieht man direkt den Fernsehturm von Nürnberg. In Zirndorf, 26.000 Seelen, Städtchen, also es ist eine Stadt, ganz genau. Und hier ist ihre Praxis. Und das ist, wenn ich es richtig gesehen habe, eine Berufsausübungsgemeinschaft, die sie mit ihrer Kollegin Stefanie Batt zusammen und noch zwei Kollegen betreiben. Und bevor wir mal so den Bogen dann vom letzten Gespräch wieder aufgreifen, reden wir mal ein bisschen über Sie, über die Praxis. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wie viele Scheine im Quartal?
Also ich Betriebsgeheimnis.
Jemals auch.
Nee, ganz ehrlich. Also ich glaube, ich würde so anfangen. Ich habe wie viele mit einer Einzelpraxis begonnen vor 22 Jahren. Und habe dann natürlich nach 6 Jahren, es kam die Kollegin, mit der ich jetzt zusammenarbeite, wirklich zur Tür rein und sie wird sich gerne einbringen. Und ich glaube, wir haben einen hohen Organisationsgrad und so ist das Konstrukt immer mehr gewachsen. Und wir haben eine hohe Zufriedenheit, glaube ich, von uns selber mit dem Arbeiten und auch von den Patientinnen und Patienten. Natürlich spürt man die letzten 3-4 Jahre, dass es einfach total schwer wird, die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es für mich immer total schön, wenn jemand kommt und sich das anschaut, was wir den HörerInnen vielleicht nur verraten können. Dennis Nössler wird nachher noch ein bisschen Real Praxis sehen. Genau. Auch das hat ja immer einen Impact auf die Berichterstattung. Und man merkt einfach, dass die Netzwerke, die man sich aufgebaut hat, wie man Patientinnen betreut, wie man sie weiterschickt, wie man sie steuert, dass das einfach nicht mehr in dem Maß geht, wie das früher war. Also wenn ich jetzt Kolleginnen habe, wie ein Kinder- und Jugendpsychiater, mit dem ich viel zusammenarbeite, dann kann ich dem Patienten nicht mehr nur eine Überweisung in die Hand geben, sondern wenn es wirklich ernst ist, muss ich den anrufen und muss ihn bitten, die Patienten aufzunehmen. Und das macht es schwierig. Zu unserem Standort, das hat sich so ergeben, Zirndorf ist eine Kleinstadt, man kennt die bundesweit, obwohl man es gar nicht weiß. Das erste Aufnahmestelle für Asylbewerber war damals im ersten Asylthema Ende der 80er so überregional bekannt. Und wir haben Playmobil als weltbekannte Firma hier sitzen.
Das passt ja super zur Kinderarztpraxis.
Definitiv. Oder? Deswegen steht im Eingang auch ein großes Playmobil-Männchen mit über einem Meter.
Alles klar, okay. Gut, also über die Scheinzahl will er nicht reden. Wir wissen aber, dass es 4 ärztliche Personen sind, wahnsinnig viele Räume und getrennt mit einer Infektfabrik.
Ja, ist unser neuestes Baby, bin ich super stolz drauf. Man hat ja vor der Pandemie immer die Situation gehabt, dass die Eltern gesagt haben, ich hole mir den Infekt in der Kinderarztpraxis. Ich glaube, die Beschreibung war nie fair, sondern die Patienten haben die Infekte zu uns gebracht und die anderen haben sie wieder mitgenommen. Und in der Pandemie haben wir sehr früh begonnen, das Wartezimmer quasi zu schließen. Wir hatten für die Corona-Abstriche einen eigenen Notarztwagen im Hof stehen und wir haben mit Pagern, wie man es von McDonald's kennt, gearbeitet. Und die Patientinnen wollten eigentlich gar nicht mehr ins Wartezimmer. Und nach der Pandemie haben wir nach Wegen gesucht, die Infekte vom präventiven und kurativen Bereich zu trennen. Haben dann durch Glück mit unserem Vermieter nochmal ein Agreement bekommen, 4 weitere Räume dazu zu bekommen. Und da haben wir überlegt, was könnte man darstellen, dass es eine eigene Infektpraxis ist. Und nachdem das früher die Ballsportwelt gab und in Nürnberg gibt es die Kickfabrik als Fußballfabrik, war das für mich so die Infektfabrik, so der mit einem zwinkernden Unterton die Namensidee, was die Patienten auch gut annehmen.
Okay. Noch nachgefragt, wie viele andere Kinderarztpraxen gibt es im Ort? Ist das die einzige?
Nein, aber es ist ja ein gutes Beispiel, wie irreal Bedarfsplanung ist. Also wir haben die Bedarfsplanung Landkreis Fürth. Der Landkreis Fürth geht bis kurz vor Ansbach, Dietenhofen, Großhabersdorf. Und auf der anderen Seite sind wir in 4 Kilometern in Nürnberg Stadt. Also diese Bedarfsplanung ist bei uns schon auch ein Punkt, wo man sagt, ist einfach schwierig. In der Planungsregion haben wir 7 Zulassungen aktuell und 4 davon befinden sich in Zirndorf. 2, eine in Oberasbach, 2 in Langenzenn und eine in Veitsbrunn.
Wenn man hier aussteigt aus dem Bahnhof, wie gesagt, der Bahnhof Zirndorf ist wiederum zweigleisig, das ist schon eine Erwähnung wert, dann braucht man, glaube ich, 250 Meter zu Fuß hierher, die Bahnhofstraße dann rechts ab und dann kommt man am Weg zur Praxis direkt an der Volksschule vorbei. Sind das Ihre Stammkunden sozusagen?
Ja, ist die Schule, die natürlich auch unsere Kinder besucht haben und zu der wir einen engen Kontakt jetzt über die letzten 20 Jahre haben. Und das ist das Schöne am Arbeiten in einer, ich sag mal, Kleinstadt, dass man guten Kontakt zur Grundschule hat. Ich bin total eng im Austausch mit dem Rektor der Mittelschule und der Realschule. Das ist schon was das Arbeiten wirklich erleichtert. Und natürlich, wenn die sich irgendwie im Pausen auf den Fuß verstauchen, dann ist es der Weg zu uns nicht weit.
Ja, klar. In der Praxis, in einem dieser vielen Flure, hängen Fußballtrikots. Ich verrate jetzt nicht, von welchen Clubs. Vielleicht ist das nochmal eine Reise wert, wenn man sich das ansehen will. Aber es drängt sich zwangsläufig natürlich so ein bisschen die Frage auf, wenn man auch wissen will, wer ist die Person, die da spricht. Mhm. Wenn man von Nürnberg nach Fürth fährt, ist die Frage Club oder Kleeblatt.
Oh, ganz schwierige Frage. Also erstens finde ich das ein gutes Beispiel, wo wir wieder mehr Toleranz aushalten müssen. Ich finde, man kann Fan eines Vereins sein, aber mir fehlt völlig das Verständnis, wenn man mit der Straßenbahn von Nürnberg nach Fürth fährt und umgekehrt und sich gegenseitig verkloppt. Mhm. Das ist einfach ein Beispiel, wo es nicht an der Politik liegt. Es gab ja auch das tolle Urteil jetzt zum Einsatz der Polizei in den Fußballstadien.
Bremen, genau.
Und da muss, glaube ich, jeder für sich selber sagen, Rivalität ist schön. Mhm. Eishockey, glaube ich, ist ein gutes Beispiel oder Handball, wie man Rivalität leben kann, ohne sich gegenseitig zu kloppen. Und natürlich bin ich Vierter, habe aber jetzt eine kleine Träne im Knopfloch, weil mein Sohn seit Juli Trainer beim Club ist. Ja. Also insofern auch da ein entschiedenes Jein.
Okay, alles klar. Also das ist quasi der, ja auch spannend, die Straße, wenn man hier vorbeigeht, ist glaube ich so ein Kinder- und Jugendzentrum. Auch da wird für Toleranz und gegen Rassismus geworben. Ein Plädoyer für Leben und Leben lassen.
Ja, und glaube ich, das haben wir ja letztes Mal auch schon angefangen zu sagen, es ist immer dieses, was wir mit Verantwortungsweitergabe im Politischen haben, es ist immer leicht, Toleranz von anderen zu fordern. Und ich glaube, es ist schwieriger, Toleranz selber zu leben. Mhm. Und da komme ich schon auch ein bisschen wieder mal zu unserer Namensänderung mit den Kinder- und JugendärztInnen. Es ist, glaube ich, schon wichtig anzuerkennen, und das hat mich schwer beeindruckt, auch die Berichterstattung über Auschwitz, dass das ja Themen sind, die nicht wirklich neu sind. Und wenn man Margot Friedländer gestern im Heute-Journal gehört hat, dann, glaube ich, sind wir alle aufgerufen, als Zivilgesellschaft, egal wo es ist, diesen Weg jetzt deutlich wieder zu gehen und zu sagen, hier ist eine Grenze, darüber gehen wir nicht hinaus.
Auch Leon Weintraub war ja in Auschwitz gestern. Ja. Gestern, das ist jetzt auch wieder behind the scenes, ist Dienstag, wo wir das Gespräch hier führen, veröffentlicht wird es am Freitag. Und das hat mehrere Gründe, über die wir gleich noch sprechen wollen. Vielleicht noch eine persönliche Frage vorweggeschickt. Es gibt eine familiäre Verwurzelung hier. Warum aber das Fachgebiet Pädiatrie? Was hat Michael Hubmann dazu gebracht?
Eigentlich schwer zu erklären. Als ich Medizin angefangen habe, wollte ich immer Kinderarzt werden. Das hat mich nie wirklich hinterfragt. Ich habe dann dazwischen mal, weil damals es ja unheimlich eng war in der Pädiatrie, überlegt, ob ich Anästhesiologe werden soll. Habe dann aber gemerkt, dass Pädiatrie mein Wunschfach ist. Und das ist was wir ja oft erleben, dass viele Kolleginnen und Kollegen sagen, eigentlich hatten sie den Wunsch, in die Pädiatrie zu gehen, schon sehr früh. Ja. Also gab jetzt auch keinen speziellen Auslöser, kein Role Model oder irgendwas. War das, was mich am meisten gereizt hat.
Und dann, ich würde sagen, das verlinken wir einfach, fing das Ganze natürlich mit der typischen klinischen Karriere, mit der Krankenhauskarriere an. Vor allem in der Neuropädiatrie unterwegs gewesen, heute immer noch diesen Schwerpunkt. Und jetzt machen Sie quasi beides, spezialistische Pädiatrie und hausärztliche Pädiatrie.
Ja, ich denke, dass es wenige Kolleginnen gibt, die rein fachärztlich arbeiten. Das ist ja auch wieder die Rolle, wo wir im KV-System so ein bisschen Zwitter sind. Ich mache beides. Ich mache hausärztliche Pädiatrie und ich mache fachärztliche Pädiatrie als Neuropädiater.
Ja. Wir haben in der letzten, was heißt in der letzten, in der ersten Episode Kindergarten-Gesundheitspolitik. Vielleicht kann man da auch so ein bisschen Backstage drüber sprechen. Die Idee für so einen Podcast Kindergarten-Gesundheitspolitik hatten wir vor einem Jahr.
Genau.
Ich glaube, es ist ein gutes Jahr her, dass wir das erste Mal darüber gesprochen haben. Und dann war halt Januar 25, die Bundestagswahl ins Haus, und da haben wir irgendwie an einem Abend gesagt, jetzt machen wir das. Mhm. Und wir hatten in der ersten Episode, in der letzten, über den Dortmunder Soziologen Aladin Elmer Falani gesprochen, der in einem Buch, das er herausgebracht hat, von Kindern als Minderheit ohne Schutz spricht. Das ist verlinkt in den Shownotes. Sie sind, ich erinnere mich noch so ein bisschen, einer Frage von mir ausgewichen. Ich habe nämlich El Mafalanis Gedanken mal weitergesponnen und habe gesagt, naja, wenn wir, jetzt zitiere ich wieder Michael Hubmann, im Moment keine enkeltaugliche Politik hinbekommen, weil die dominiert ist von den Bedürfnissen und Interessen älterer Wählergruppen, das sagt ja auch El Mafalani, wenn man diesen Gedanken fortführt, das war meine Frage, sollten wir das Wahlrecht für alle abschaffen? Fragezeichen. Und da haben sie sich tatsächlich so ein bisschen gewunden und gesagt, ja, Verbote und dies und das. Jetzt nochmal, sollten wir das abschaffen?
Ich glaube, dass das halt eine schwierige Diskussion ist, weil man muss ja irgendwo dann Grenzen ziehen. Und wir haben die Grenze, dass man wählen darf, die sich über Jahrzehnte, fast Jahrhunderte jetzt entwickelt hat, und diskutieren, ob man das ändert.
Nach unten gehen.
Nach unten gehen. Und haben da ja erste Versuche, ich glaube, manchen Kommunalwahlen. Aber es gibt ja auch sehr, wenn man dann die Analyse der jungen WählerInnen bei der Europawahl anschaut, mhm, und die Motive, dann ist das ja, was, da war auch nicht viel dahinter, was jetzt in Anführungszeichen nach vorne perspektivisch war. Und ich tue mich halt einfach unheimlich schwer, weil es müsste ja eigentlich bedeuten, dass man irgendeine Kriterien definiert, die einem dann nach dem Erlangen des Wahlrechts das auch wieder entziehen. Und da sehe ich halt einfach die große Gefahr, dass das eine Diskussion ist, wo wir wieder in so einen Punkt kommen, dass ich eine hohe Manipulationsanfälligkeit sehe. Man sagt, es dürfen nicht wählen die eine Brille, so wie wir zwei haben, über X Dioptrien, weil die können Wahlzettel nicht sehen.
Es ist wieder Diskriminierung.
Genau. Und das ist unheimlich schwer. Ich glaube, warum habe ich da so gezögert? Weil ich eigentlich glaube, dass wir oft gar nicht wissen, was für ein Privileg es ist, dass wir diese Wahl haben.
Ja.
Ja. Und ich finde das in der Bundestagswahl auch in Anführungszeichen besser, ja, dass die Positionen unterschiedlicher sind. Und was man über alle Wahlprogramme sagen kann, ich glaube aber, wenn ich mich richtig erinnere, da war mal letztes Mal auch, dass es eigentlich enttäuschend ist, mhm, dass keine einzige Partei was vorlegt, den Mut hat, Perspektiven über die nächste Legislatur hinauszudenken.
Ja, das ist nämlich dann die entscheidende Anschlussfrage, die sich, ja, stellt. Wenn man dem folgt, was Sie sagen, naja, also wollen wir jetzt wirklich ein Volk, und da sind wir weit über Paternalismus hinaus. Wollen wir eine Gesellschaft sein, in der wir uns gegenseitig alles verbieten, in denen wir Leuten auch Grundrechte entziehen, die eigentlich erwachsen sind? Also allein bei diesem Gedanken, Wahlrecht ab 65 gibt es nicht mehr, sagt ja jeder Hausverstand, nee, komm, weiter, ja, reden wir mal über was Sinnvolles. Aber die Frage, die sich im Umkehrschluss dann ja ergibt, ist, wie sorgen wir dafür, dass eine alternde Gesellschaft und eine doch verhältnismäßig alte Gesellschaft, und jetzt noch ein wichtiger Einschub, wenn Sie mal ins Parlament gucken, in den Bundestag, der ja diese Woche tagt, beziehungsweise wenn es ausgestrahlt wird, es getagt hat, dann zählen Sie mal den Altersschnitt. Es wird immer jünger, es wird auch weiblicher, das Parlament, aber es ist doch, jetzt bin ich mal bösartig, wir beide sind ja zwei alte, weise Männer, in Anführungszeichen. Und das ist das Parlament ja auch. Wie schafft man es, den Leuten, in dem Fall denjenigen, die wir wählen, und uns beizubringen, dass wir einen Perspektivwechsel in uns vornehmen müssen?
Ich denke, das ist wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe. Und wenn man jetzt mal diese Probleme, die man hat, die wir als Gesellschaft haben und die politisch gelöst werden müssen, anschauen, haben wir ja zwei Stränge, wo es hakt. Der eine ist diese fehlende Perspektive auf eine längere Sicht. Wenn wir das Beispiel Schuldenbremse nehmen, kommt es ja aus einer Zeit, wo wir schon mal an einem Punkt waren, wenn wir weiter so ausgabenexpansiv unterwegs gewesen wären, hätten wir ein Problem gehabt. Das muss man bisschen historisch sehen. Und das Zweite ist ja auch da, eigentlich beginnend mit dem großen Stil der ersten Flüchtlingskrise 2015, weitergehend in der Corona-Pandemie, ein Föderalismusproblem, dass der Bund Entscheidungen trifft, die dann nach unten abgegeben werden, dort in Anführungszeichen umgesetzt werden müssen, vor allem in den Kommunen, teilweise auch in den Ländern, ohne dass es eine durchgängige Finanzierung gibt. Und das ist ja, glaube ich, was uns jetzt irgendwann einfach mal einholt. Und da glaube ich schon, dass wenn wir diese beiden Stränge nicht aufbrechen, also dass man Dinge gemeinsam auch denkt, und dann gibt es wieder nochmal eine Föderalismuskommission und nochmal was, aber wir kommen den Weg ja nicht weiter.
Ja.
Ich glaube, so wie ich letztes Mal gefordert habe, dass man Praktiker einbinden muss von den Klientelverbänden, denke ich schon, dass man auch, wenn man Gesetze auf Bundesebene auf den Weg bringt, die Kommunen betreffen, dass man die Kommunen einfach mit reinnehmen muss.
Ja, über das Einbinden von Praktikern und das damit einhergehende Problem von Lobbyismus und Klientel, das reden wir gleich noch. Ein spannender Begriff ist gerade gefallen, die Schuldenbremse. So ganz en passant von Michael Hubmann hier so eingeführt, nicht unkritisch, da sehe ich ja mal zwei Perspektiven drin. Also Michael Hubmann fordert, ich sage jetzt mal nicht zu Unrecht, eine enkeltaugliche Gesundheitspolitik. Ich mache es noch einfacher. Eine Politik, die dafür sorgt, dass auf diesem Planeten 100 Menschen in 100 Jahren noch Menschen leben können. So, ja. Das ist die Geschichte. Jetzt kann man natürlich die Schuldenbremse so oder so betrachten. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, na, wenn wir heute Schulden aufnehmen, dann müssen das unsere Enkel abbezahlen. Das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive, das ist jetzt die vom Nössler, ist, wenn wir die Schulden heute nicht aufnehmen, um das Land zu modernisieren, hinterlassen wir unseren Enkeln eine völlig marode Republik.
Ja, da kommt dann der Hubmann und sagt, naja, das ist doch genau das pädiatrische Thema. Also wenn wir jetzt in Kinder investieren, gibt es einen Return und Invest, der sicher ist. Und wir hatten, glaube ich, das schon mal ein bisschen angestreift mit dem Thema Daseinsvorsorge. Gesundheit, Bildung, Wohnen und Transport, also öffentliches System. Ja, genau. Da müssen wir wieder generell Transport, ich würde das schon auch über andere Wege als den ÖPNV denken wollen. Und da haben wir doch gemerkt, dass wir von der Substanz gelebt haben. Mhm. Wenn man in München im Olympiastadion gibt so eine ganz kleine Führung, wirklich total einfach gemacht und nochmal sieht, wie Günter Benesch das Olympiastadion geplant hat und wie er es durchging, weil ich glaube, Hans-Joachim Vogel war Oberbürgermeister, Franz Josef Strauß Ministerpräsident und die beiden haben sich damals schon einfach in der damals üblichen Art über manche Gremien hinweggesetzt. Mhm. Und wenn man das Modell sieht, das der Legende nach mit der Damenstrumpfhose von Günter Bönisch's Frau das Zeltdach simuliert hat, dann sieht man einfach, und jetzt durch diese Sportstätte geht und sieht, was da wirklich für ein bleibendes Denkmal geschaffen wurde, dann ist das, was uns fehlt. Wir haben am Wochenende Berufsverbandsklausur gehabt in Nürnberg, hatten eine ganz tolle Stadtführung. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung. Und dann sind wir vor einem Restaurant gestanden, der Kettensteg. Mhm. Biergarten an der Pegnitz. Der ist seit 3 Jahren geschlossen. Mhm. Erst gab es keinen Pächter, jetzt gibt es einen Pächter.
Das ist aber eine Traditionsgaststätte.
Ja, schon über die wahrscheinlich Jahrhunderte. Mhm. Und es ist wieder irgendein Mauersegler drin genistet. Und deswegen kann die Gaststätte nicht aufmachen. Das sind so diese Beispiele, wo genau wie Sie gerade schauen, der gesunde Menschenverstand sagt, da stimmt doch was nicht.
Ja, man könnte doch beides machen, den Mauersegler in Ruhe lassen und trotzdem die Kneipe auf.
Irgendwie wird man den Mauersegler noch rauskriegen und man will den Tourismus fördern und macht eine coole Location.
Also wir haben zu Hause, da wo wir wohnen, haben wir auch Mauersegler. Ja. Und wir kommen miteinander gut aus.
Es war wahrscheinlich kein Mauersegler, wahrscheinlich habe ich den richtigen Vogel vergessen. Aber Sie wissen, was ich meine.
Ja, ja klar, das ist typisch deutsch, ist, wir machen die Dinge, die uns zu unkomplex sind, machen wir erstmal komplexer, bis wir davor stehen wie ein Schwein vom Uhrwerk und feststellen, dass wir damit nichts mehr anfangen können.
Oder diese europäische Perspektive, Europaregeln gibt es in anderen Ländern auch, aber die Auslegung ist eine andere.
Ja.
Ja?
Ja,
ja. Also und da glaube ich, dass wir schon jetzt eine Situation brauchen werden. Und deswegen bin ich so enttäuscht von den Wahlprogrammen, die erstmal eine longitudinale Perspektive ausstellt. Kommen wir zurück zur Schuldenbremse.
Ja.
Ich glaube schon, dass wenn man jetzt die Zahlen anschaut, die FAZ hat das gestern toll veröffentlicht, wenn man Amerika anschaut.
Sie zitieren ganz schön oft die FAZ. Ja.
Das ist ja das, was ich lese. Ich kann auch den Kicker zitieren. Das
auch gut, auch gut.
Und, also dass da einfach die USA total nach oben schießt mit ihren Ausgaben und noch drüber liegen die Japaner. Mhm. Aber wieder, was es strukturell auch bedeutet oder wer sozusagen die Staatsschulden hält. Natürlich haben wir in Deutschland noch Werte, wo man sagen kann, man kann da ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Die eigentliche Debatte läuft ja über was anderes. Mhm. Ich glaube, die Debatte läuft drüber, ob man 0 oder 1 sagt, ja oder nein. Mhm. Mir fehlt die konstruktive Debatte. Wenn ich etwas lockern würde, was würde ich dann tun? Wenn dann eben die Idee kommt, wir erhöhen nochmal Sozialausgaben, dann tue ich mich halt schwer damit. Wenn wir strategisch investieren würden, glaube ich, in Schulen, in Nahverkehr und auch vielleicht wieder, die Woche war, wie viele Schwimmbäder in Deutschland momentan geschlossen werden müssen, weil es irgendwelche Defizite gibt. Mhm. Das nehmen wir doch alle wahr. Mhm. Ja? Schulen gibt es ja nicht nur, sind die Gebäude und das das Unterrichtswesen ein Thema. Die KMK tagt seit gefühlt 3 Jahrzehnten und es kommt nichts raus. Ja. Also da brauchen wir irgendwo eine Perspektive, die sagt, okay, jetzt sind wir im Jahr 2025, so wie wir es ja bei der Klimapolitik eigentlich was Gutes haben. Da hat man sich ja Ziele gegeben, die man verfolgen kann. Und das, glaube ich, muss man auch mit der Strukturpolitik machen. Mhm. Dann würde ich da schon sehen, dass man, und da ist ja schon, ist wieder Ihr Punkt mit Lobby und Klientelismus, gibt ja viele Institutionen, die sagen, wir müssen die frühkindliche Bildung, müssen wir investieren, wir müssen schauen, dass wir unser Grundschulsystem anschauen, wir müssen über die Sprachkompetenzen der nicht muttersprachlich deutschen Kinder reden, wenn die in die Schule kommen. Es liegt ja alles am Tisch, aber es wird eben nicht konsequent weiterverfolgt.
Ja.
Und da glaube ich, dass dieser Mut zum einen zu sagen, ja, kann jetzt sein, dass die nächsten 4 Jahre dann nur schwierig werden. Mhm. Aber ich glaube, dann haben wir wieder andere Voraussetzungen. Und im gleichen Zeitpunkt auch diese zweite Geschichte, diese hierarchische, in Anführungszeichen, die Kommunen mit einzubinden.
Ja, Sie haben jetzt gerade, es ist total witzig, wie das Gespräch dann von der Schuldenbremse auf einmal zur KMK kommt. Und vielleicht, das könnte ja mal so eine Hypothese sein, findet das gesamte Gespräch zwischen diesen zwei Bollwerken am Ende statt oder die gesamte Problematisierung findet zwischen diesen beiden Bollwerken statt. Ich nehme jetzt mal die KMK, weil das ist etwas, wenn man allein diesen Begriff schon hört, da stellen sich einem Nackenhaare auf. Ich als Beobachter, das ist jetzt mal eine sehr subjektive Einschätzung, behaupte, die KMK fällt regelmäßig damit auf, dass sie vor allem gut da drin ist, Dinge zu verhindern. Natürlich auch genötigt von ihren jeweiligen Finanzministerien in den Ländern. Mhm. KMK, Sie sagen gerade, natürlich infrastrukturell, städtebaulich, ja, kulturell. Auf der einen Seite, ich denke da auch an die Approbationsordnung im Übrigen, die ganz maßgeblich von der KMK und den Finanzministern verhindert wird, seit Jahren, ja, sind bei 10 Jahre, wenn das so weitergeht. Das, was Sie alles gerade gesagt haben, dieses strategische Investieren, also nicht die Sozialquote, die Abgabenquote noch weiter erhöhen. Ich glaube, da würde jeder Ihnen sofort zustimmen. Und dieses strategische Investment klingt auch total klug, da würde auch jeder zustimmen. Wir sind jetzt hier in Franken, hier gibt es halt naturgemäß leider keine CDU, dafür gibt es eine CSU. Und jetzt stelle ich mir vor, wir zwei gingen nach Ihrer Praxis in irgendein Wirtshaus an einen CSU-Stammtisch und sie würden das da sagen. Die würden Ihnen ja alle applaudieren und würden sagen, das ist das, was wir seit Jahrzehnten fordern. Am Ende geht es doch um die Wurst. Wenn für das nächste Schwimmbad eben doch der Euro gebraucht wird, wenn für die nächste Sportförderung wieder ein Euro gebraucht wird, wenn für ein Theater ein Euro gebraucht wird, für dies, das, jenes. Am Ende sind es ja viele, viele kleinteilige Dinge, die im Kleinen einen riesen Effekt machen, aber es ist halt viel. Mhm. Wir reden ja von 700.000 bis 800.000 Menschen pro Jahr, die wir erreichen wollen. Irgendwann sagt der nächste Bundesfinanzminister, / Finanzministerin, jetzt ist Schluss, mehr habe ich nicht.
Ja, ich denke, man muss dann eigentlich die Gegenfrage stellen. Warum hat es denn nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Zeit lang gut geklappt?
Was war da anders? Es gab einen Marshallplan, unter anderem.
Ein Punkt. Aber war nicht in unseren Köpfen vielleicht was anders? Das hatten wir letztes Mal auch. Wir hatten dieses, wie heißt es, nicht Fortschrittsversprechen, sondern nach dem Motto, meinen Kindern wird es besser gehen.
Das war das.
Ja? Und ich glaube, dass das was ist, wo wir jetzt wieder einen Punkt dafür brauchen, uns zu überlegen, wo stehen wir jetzt? Und da, glaube ich, wir sind jetzt schon nebenbei bemerkt, so ein Stück weit weg von der Gesundheitspolitik.
Macht doch nichts.
Aber wir kommen wieder zurück, das schaffen wir.
Das betrifft alle Grundlagen der Gesundheitspolitik.
Okay. Und ich denke, wenn man diese Bilder jeden Abend in den Nachrichten sieht, und da komme ich jetzt wieder als Kinder- und Jugendarzt, wie die Kinder im Gazastreifen aktuell, was da für Bedingungen sind, dann glaube ich, muss uns schon auch wieder mal bewusst werden, dass wir in einer absolut privilegierten Situation in Westeuropa sind.
Da will ich jetzt aber noch mal nachhaken, auch wenn wir jetzt an den Grundfesten der Gesellschaftspolitik uns irgendwie entlanghangeln, sie ist nun mal das Fundament für das, was im Kleinen stattfindet. Wir könnten jetzt ganz bedeutungsschwer Rudolf Virchow zitieren, von wegen, ne, Medizin im Kleinen. Ne? Dieses Privilegierte, das Sie ansprechen. Wir sind eines der wohlhabendsten Länder. Ich habe mal in einem Leitartikel geschrieben, ... und kriegen die Dinge nicht geregelt. Das ist ja der Befund, den Sie wahrscheinlich teilen würden. Wir sind eines der wohlhabendsten Länder und kriegen so banale Probleme nicht geregelt.
Weil wir aber auch oft den Fokus nach dem Motto, negative Dinge erzählen sich besser als positive,
ja,
die positiven Beispiele nicht wahrnehmen oder sie nicht zu schnell vergessen. Also ich glaube schon.
Das ist Kritik an unserem Podcast.
Nee, das ist nicht an unserem Podcast. Ich glaube an uns allen, dass wir die positiven Nachrichten gar nicht so wahrnehmen wollen. Mhm. Wenn man guckt, es gibt so viel gesellschaftliches Engagement, über das man immer wieder mal kurz berichtet.
Ja.
Aber dass wir generell einfach auch sagen, ja, okay, wir haben dieses und jenes Fundament und auf dem müssen wir aufbauen. Mhm. Ich würde nochmal zurückkommen zu dem CSU-Stammtisch hier in der Region. Mhm. Die Frage ist ja eigentlich nicht, was sagt der einzelne Stammtisch, sondern die Frage ist doch eigentlich, warum hat es in die Wahlprogramme der demokratischen Parteien so wenig Perspektivisches reingeschafft? Ja, ist es die Angst vom Wähler oder ist es das Fehlen der Ideen?
Ich stelle die Frage anders. Wenn Sie sagen, wir sind in einer privilegierten Situation, könnte ich jetzt bösartig fragen, sind wir in einer verdammt satten Generation? Sind wir vielleicht anders formuliert? So satt, dass wir nur noch über Besitzstandswahrung nachdenken?
Natürlich hängt das eng beieinander. Und ich glaube, da wird jeder jetzt Beispiele finden in Bereichen, die ihm persönlich nicht wichtig sind, wo er das für andere schnell diagnostizieren wird. Mhm. Und wir hatten mal überlegt, dass wir diese Grenzen des Wachstums nochmal mit reinnehmen. Mhm. Und wenn man diese Ursprungspublikation von vor jetzt, glaube ich, 52 Jahren liest, dann kann man die eigentlich eins zu eins geteilt in der Leitartikelserie stecken. Also dieses Thema, was soll denn das Gesellschaftsmodell für die Zukunft sein? Ja, das fehlt uns ja noch. Und wenn man, ich glaube, wir merken an unserem Gespräch, es ist zwar immer ganz leicht, einen Punkt mal zu finden, wo man sagt, da muss man dieses oder jenes machen, aber es braucht schon, glaube ich, einfach wieder das Gesamtkonstrukt von diesen demokratischen Institutionen, das wieder aufzubauen. Und ich habe schon oft den Eindruck, dass wir zwar sehr viel auf die Bundesebene schielen, aber uns, glaube ich, mehr die kommunale Ebene noch mit anschauen sollten.
Ich bin da komplett bei Ihnen. Die Kommunen sind das, wo der Lebensort ist.
Genau.
Das ist unser Lebensort, nicht der Bund. Der Bund ist ein Metaobjekt. Mhm. Den interessiert die Leute, die da Lobbyismus machen, wie Michael Hubmann, und die Leute, die wir dahin wählen.
Und die darüber berichten.
Und vielleicht so Leute wie mich, die darüber berichten. Aber ansonsten, ich bin da vollkommen bei Ihnen. Wenn meine Kommune zu Hause nicht funktioniert, wenn Ihre Kommune in Zirndorf nicht funktioniert, dann sperren Sie zu. Das ist die Realität. Und die Kommunen haben halt keine Kohle. Die sind einfach reihenweise pleite.
Und vielleicht ist das auch nochmal, wenn wir jetzt wieder, wir haben vorhin über Perspektiven gesprochen, wir haben das Schwimmbadthema gesprochen. Vielleicht brauchen wir also diese kommunalen Zuwendungen und müssen dann den Kommunen auch die Verantwortung geben, zu entscheiden, was gerade sinnvoll ist. Und
Subsidiarität.
Genau.
Ist eigentlich und ein Grundprinzip.
Das ist, glaube ich, es gab vor einem Vierteljahr einen Bericht, ich glaube, der war sogar in der Ärztezeitung, möglich, wer alles freiwillig aus dem Parlament ausscheidet. Mhm. Und auch so ein bisschen die Motivationsgründe. Mhm. Und wenn man mit Leuten spricht, die in der Lokalpolitik waren, dann hören ja viele auch auf, es ist eigentlich Wahnsinn. Mhm. Es ist eigentlich nicht machbar, es sind zu viele bürokratische Anforderungen und so weiter. Und das ist, glaube ich, das, was man nochmal wahrnehmen muss. Wir hatten das auch am Wochenende in unserer Klausursitzung, wo es nochmal darum ging, wie was unser politischer Referent gesagt hat, dass schon sehr viele von den Menschen, die bereit sind, sich im Bundestag wählen zu lassen, ja eigentlich eine hohe Motivation haben, eine hohe intrinsische Motivation, was zu verbessern.
Ja.
Und dann ist es, glaube ich, diese Rädchen wieder so zu bringen, dass das ineinander greift. Und das ist, denke ich, wirklich, dieses ein Ansatz könnte sein, für diese strukturellen Dinge, den Kommunen wieder mehr Verantwortung zu übergeben und einfach eine faire Finanzierung.
Okay, gut. Dann haben wir hiermit schon für die nächsten 4 Jahre, für die 21. Legislaturperiode des Deutschen Bundestags, das Arbeitsprogramm schlechthin erarbeitet. Im Prinzip haben wir fertig. Michael Hubmann, bitte macht eine ordentliche Föderalismusreform und eine ordentliche Reform des kommunalen Finanzausgleichs, damit die Städte und die Kreise wieder mehr Geld haben. Ich sage dann tschüss, vielen Dank. Nein, jetzt. aber das könnte jetzt so eine Zwischenüberschrift sein, die nehmen wir mit. Kommen wir wieder, Michael Hubmann hat es kritisiert, dass wir uns ein bisschen von der Gesundheits- zur Gesellschaftspolitik bewegt haben. Vielleicht noch mal in ein spezifisches Thema. Wir haben darüber gesprochen, dass Sie haben gesagt, naja, man muss ja die Praktiker mehr einbeziehen. Und jetzt sind natürlich Praktiker jene, die aus einer praktischen Sache sind. Und die haben naturgemäß den Blick für diese eine praktische Sache und vertreten ebenso naturgemäß das Interesse für diese eine praktische Sache. Und ich kann jetzt dem Bürgermeister von Zirndorf nicht vorwerfen, dass er die Interessen seiner Stadt vertritt. Dafür ist er gewählt. Und jetzt kommt natürlich so ein bisschen die Kunst, dann das richtige Aushandeln dieser Klientelinteressen.
Ich denke, dass das einfach wichtig ist, dazu zu stehen, dass dem so ist.
Ja.
Und ich sehe den Unterschied in jetzigen Expertengremien nicht. Ein Gesundheitsökonom, der irgendwo Gesundheitsökonomie forscht, hat ja auch intrinsische Interessen. Der möchte wieder Studien beauftragt haben. Also ich glaube, es muss dieses gesunde Mix sein, wie ein gutes Orchester. Und ich glaube, wir haben momentan sehr stark auf eine Gruppe von Instrumenten gesetzt und wir müssen es wieder mehr zusammenbringen.
Ich habe jetzt eine Hypothese. Die ist mir just eingefallen. Ja. Da sieht man einfach, dass Michael Hubmann eine verdammt inspirierende Person ist. Könnte es sein, da interessiert mich Ihre Sichtweise zu, könnte es sein, dass diese ganze Clique von Gesundheitsökonomen und aber auch Beratern, die wahnsinnig viel Geld damit verdienen, dass Verbände wie der Berufsverband der Kinder- und JugendärztInnen oder irgendwelche anderen, die Politik machen im weitesten Sinne oder Politikberater, sie immer wieder beauftragen, dass die nicht naturgemäß Interesse haben, dass diese Dinge kompliziert bleiben, nicht abschließend erklärbar bleiben, damit da durch das eine gleich das nächste Gutachten mitfinanziert.
Ja, das ist jetzt schon eine sehr steile Hypothese, aber so vom Grundsatz glaube ich schon, dass man das vielleicht ein bisschen beobachten kann. Das System nährt sich selber, ist ja das, was dahinter steht.
Selbstreferenz, ja.
Und das System gibt sich auch selber neue Aufträge, um die Existenzberechtigung zu kriegen. Und da muss man wieder halt gucken, hat irgendjemand erzählt aus einer Krankenkasse, glaube ich, aus einem sehr, sehr guten Gespräch, dass er seinen Mitarbeitenden früher aufgegeben hat, einmal im Jahr eine Woche woanders zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass dieses mal mit jemandem mitzugehen, der vielleicht diesen anderen Blickwinkel hat. Mhm. Alter Indianerspruch, bewerte niemand, dessen Mokassins du nicht 4 Wochen getragen hast. Ja. Und diese Bereitschaft, auch mal die andere Seite zu akzeptieren, da sind wir schon wieder ganz nah an der Toleranz, die wir als Gesellschaft brauchen.
Ja.
Ja, wir hatten das schon ein paar Mal, dieses we agree to disagree. Mhm. Dass wir einfach sagen, okay, da gibt es eine Position, die ist vielleicht genauso wichtig. Und ich möchte so ein Praktikerbeispiel nur einbringen, wo es, glaube ich, ein Stück weit dann auch zu einer positiven Wahrnehmungsveränderung geführt hat. Die Gematik hat sehr früh einen Experten-Council auf den Weg gebracht für diese Schnittstelle, an der man immer noch baut, H7 Fire oder Hellfire 7.
Genau, und, Fire ist das Anformat und H7 ist die Gruppe.
Genau. Und da, für mich kommt immer dieses Hellfire-Akronym so nah ran.
Vielleicht ist das mit Absicht so
formuliert. Ich glaube nicht. Das ist meine böse Wahrnehmung. Mhm. Und da sitzen, glaube ich, 30 Expertinnen und wir haben durch Glück einen Kollegen reinbekommen und es war dann der Einzige, der wirklich direkten Patientenkontakt hat. Mhm. Und ich denke aber, am Ende vom Tag muss es ja doch in den Praxen stehen.
Ja.
Oder wenn man sich so Geschichten anschaut, die wir jetzt über die Jahre akzeptiert haben, dass bei den EGKs die Nierfeld Technology einfach systemhaft unser Gematiksystem zum Absturz bringt. Mhm. Und wir nehmen es halt einfach wahr. Ich glaube, wenn du das einfach 20 Mal erlebt hast, dass auf einmal das E-Rezept jetzt wieder nicht geht, weil gerade so eine Störfeldproblematik war, dann ist es weniger abstrakt. Mhm. Ich bin auch Mitglied in der EPA-Testregion. Wir verwalten jetzt gerade, dass noch nichts funktioniert. Das heißt, ich schreibe halt oder kriege Telefonate und Reporte, was alles noch nicht passt. Und das ist, glaube ich, auch diese Modellregionen sind ja an sich gut, dass man einfach sagt, man lernt voneinander. Mhm. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir gut sind im Bauen von Potemkinschen Dörfern. Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt morgen über die Ärztezeitung eine Umfrage machen würden, wie viele Teilnehmer in den Modellregionen dabei sind, dann würden wir wahrscheinlich andere Zahlen bekommen als das, was Realität ist.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das zu einem zu sagen, ja, man braucht viel, man braucht auch Perspektiven. Und das ist, glaube ich, was man auch Minister Lauterbach zugute halten muss, dass er jemand ist, der einfach Projekte auf den Weg bringt und da eine Perspektive aufzeigt. Natürlich nicht immer so, dass damit alle in der Planung und der Lösung zufrieden sind. Aber dieser Mut, er ist, glaube ich, schon jemand, den man nicht vorwerfen kann, dass er nicht so nach vorne so Perspektiven aufbaut. Und das ist, glaube ich, was, wo wir wieder mehr diesen Mut vielleicht auch brauchen, mal was zu sagen. Und das wissen wir beide, dass es viele Sachen gibt, wo die Image-Kampagnen vorher überlegt werden, welche Botschaft will man senden und was darf man nicht sagen und wo muss man aufpassen, dass es nicht falsch verstanden wird. Da, glaube ich, müssen wir wieder ein bisschen mutiger werden, auch mal ein Konzept vorzustellen und dann auch in Kauf zu nehmen, dass es vielleicht nicht perfekt ist, ja, und nicht immer an dieser 100%-Schraube so lange zu drehen, bis alle gefrustet in der Ecke liegen.
Das nannten Sie im letzten Gespräch den Mut zur Mittelmäßigkeit. Ja. Noch eine Zwischenüberschrift, die ich gerade mitgenommen habe, ist so das Problem aus der Trias von Selbstreferenzialität, Selbstaffirmation und Konfirmationsbiases, die wir in verschiedenen Klicken immer wieder haben. Kann man auch noch andere Gespräche drüber führen? Wie viele EPA haben Sie schon gefüllt?
Also tatsächlich fehlt noch ein Update.
Ja.
Das jetzt für unseren Provider seit gestern da ist, aber ich noch nicht nach der Praxis die Zeit hatte, es einzuspielen.
Okay, und dann geht es los.
Ja, wobei ich da auch wieder so zu finden, wir müssen ja überlegen, was wollen wir. Also ich glaube schon, was uns eint, und darauf haben wir uns zu wenig fokussiert, dass man versucht, für den Patienten die Behandlung zu verbessern. Mhm. Dieses Thema, ich möchte wissen, was früher war. Mhm. Wenn man seine eigene Dokumentation anschaut, braucht es dazu eine Disziplin und eine Einheitlichkeit. Mhm. Und das wird schon eine Herausforderung sein. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt ein Punkt, wo man nochmal innehalten muss und sagen, sind wir wirklich schon so weit? Ja, also die Euphorie, die letzte Woche da geherrscht hat, gerade in der Presse, die fand ich ein bisschen schwer nachvollziehbar, wenn man wirklich drin ist.
Ja, das war halt politisches Framing.
Ja, aber da erwarte ich schon auch von kritischen Journalisten der gehobenen Zeitungen und auch...
Dass sie mal in die Praxis gehen.
Ja, oder auch mal überlegen, was erzählen die mir? Also immer dieses Thema, wir sind technikfeindlich, ja, in den Praxen. Ist echt langweilig, ja? Ja. 220 Praxen versus 9 Kliniken. Ja, mhm. Das ist die Realität in den Testregionen. Mhm. Das ist ja nichts, wo man jetzt sagen muss, da müssen wir uns verstecken.
Ja, dazu mal ist ja auch hier in Nürnberg einen hausärztlichen Kollegen von Ihnen gibt, Niklas Karl, der bezeichnet sich ja als EPA und E-Rezept-Enthusiasten. Ja, also gibt ja genügend von denen.
Ja, total. Ich glaube, wenn man das sagt, wenn man vor einem Jahr geglaubt hätte, dass man das E-Rezept zu viel einsetzt, hätten es auch nicht für die Möglichkeiten. Wir haben, das war einer der Gründe, warum wir den PVS-Anbieter gewechselt haben, weil einfach die E-Rezept-Tauglichkeit in unserem neuen System, es macht einfach mehr Spaß. Mhm. Und wenn es Spaß macht, dann sind die Teams auch dabei.
Wollen Sie noch einen Werbeblock einbauen?
Nee, ich sage auch nichts dazu.
Nicht?
Keine Angst, nein.
Okay, ich habe es zwar gesehen, aber ich sage dann auch nichts.
Ja, das wäre gefährlich.
Mhm. Okay. Wir halten fest, am 28. Januar kann die Kinderarztpraxis in Zirndorf noch keine EPA ausfüllen. Wir warten auf das Update. Und wir bleiben trotzdem alle guter Dinge.
Darf ich da was dazu sagen?
Ja, klar.
Wir können keine Gematik-EPA ausfüllen, aber eine digitale Patientenakte
im PVS sowieso
haben wir seit 2002.
Ja, logisch, klar. Na, logisch. Es geht ja um die verteilbare Patientenakte, die automatisch verteilbare. Und irgendwann müsste man vielleicht auch mal über den Punkt sprechen, da sind wir ja noch lange nicht, dass man nicht einfach nur irgendwelche PDF-Dokumente oder Arztbriefe da ablegt, sondern dass ein PVS automatisch strukturiert die Daten über eine EPA teilt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, dazu muss man, glaube ich, nochmal überlegen, der KI-Wechsel diese Woche mit dem Auftreten des chinesischen Anbieters,
ja,
und einer kleinen, wie sagt man,
Klitsche?
Nee. Wenn was umfällt hintereinander.
Domino.
Ja, genau, vielen Dank. Ja. Mit so einem Domino-Effekt, der dann in Amerika landet und wo es auf einmal die Welt wieder ganz anders
aussieht. Börsenkurse einbrechen.
Genau. Und man sagt, ja, du könntest auch kleine Computer intelligent vernetzen, bevor du riesen Rechenzentren baust oder man teilweise über den Bau von Atomkraftwerken nachdenkt, genau, um die Rechenzentren, ja, zu kühlen und den Strombedarf zu decken. Also ich glaube, dass da ganz viel unheimliche Dynamik drin ist. Mhm. Und bei der EPA, glaube ich, muss man, das ist auch klar adressiert, nur es hört keiner richtig zu. Mhm. Es geht ja nicht nur um den Patienten, die Patientin, es geht ja um die Sekundärdatennutzung. Mhm. Die Sekundärdatennutzung, die wird Standardisierung brauchen.
Ja.
Und der Patient in seinem Alltag, dem erzählen wir, dass wir unheimlich viel individualisieren wollen. Mhm. Und das ist so ein Zielkonflikt, der einfach so und so da ist.
Weil ich auch ehrlich sagen muss, als Patient interessiert mich die Sekundärdatennutzung vielleicht mittelbar, wenn ich ein Interesse daran habe, dass Outcomes besser werden, dass Versorgung besser wird und so weiter und so fort. Unmittelbar habe ich davon ja keinen Benefit. Der unmittelbare Benefit ist, wenn ich zu einem Gebietsarzt überwiesen werde, dass der sofort oder sie sofort sieht, was Sache ist. Fertig. Dass ich, wenn ich einen Krankenhausaufenthalt hatte, keine Papiere rumschleppen muss. Also,
naja, und dazu muss man halt sagen, dass das Entlassmanagement der Kliniken, obwohl es bisher analog war, so seit 15 Jahren nicht funktioniert.
So ist es.
Also wir laufen ja mit einem Blattfuß in die nächste kaufen unser neues Fahrrad und fahren mit dem anderen weiter. Ja. Also das auch da wieder.
Es macht schöne Geräusche, ne?
Genau, es gefällt so das Gesamtkonzept. Das ist ja eins meiner Lieblingsgeräusche. Mhm. Wenn Sie den EHBA freigeben mit der Komfortsignatur, führen das nachher auch vor im Live-Betrieb, ja, hört sich das an wie das Modem von AOL aus der Bundesbäckerwerbung. Also das ist wirklich eins meiner Lieblingsgeräusche zum Stand der Digitalisierung.
Ja, okay. Machen wir vielleicht noch ein letztes Thema kurz auf, weil in wenigen Minuten stehen die nächsten Kinderchen ihre Eltern auf der Matte. Dann geht's weiter mit der Sprechstunde. Stichwort Klientelinteressen. In dieser Woche wird die hausärztliche Entbudgetierung beschlossen worden sein. Das sagen wir jetzt, weil im Moment ist noch Dienstag. Das Gespräch wollen wir aber aus Gründen erst nach den Bundestagsbeschlüssen aufzeichnen. Das hat auch was mit Zurückhaltung zu tun, dem Gesetzgeber gegenüber. Ich habe nochmal nachgeschaut, von 2010 bis 2023 ist die Vergütung für ärztliche Leistungen um 70% gestiegen. Im Übrigen die Krankenhauskosten ähnlich, die Arzneimittelkosten ähnlich. Jetzt brauchen wir da nicht im Detail die Gründe für finden. Da gibt es viele Gründe. Viele Fachgebiete sind 2010 miserabel vergütet worden, insbesondere auch die hausärztlich Tätigen. Und jetzt kommt die Entbudgetierung. Die Krankenkassen sagen, wieder 300 Millionen, die wir nicht haben. Ja? Die Gebietsärzte sagen, und wo sind wir? Wo führt das hin?
Also erstmal konstatiere ich, dass der Schüler Dennis Nössler in Mathematik keine Eins hatte, weil er die 70% Pass pro Toto auf alle drei Bereiche angewendet hat.
Ja, natürlich.
Ich glaube natürlich, dass wenn man anschaut, dass die Medikamente durch viele wichtige Innovationen uns beim Ausgabenbereich überholt haben, dass da ein höherer Anstieg da war.
Da kann ich direkt reingehen. Also ja, die Medikamente sind auf Platz 2. Ja. 2010 war die ärztliche Behandlung auf Platz 2, aber Medikamentezuwachs sind ganz genau seit 2010 63%. Ja. Krankenhausbehandlung immer noch Nummer 1, wissen wir alle, bei 100 Milliarden mittlerweile, war plus 60,13%. Ja.
Ja. Gut, und das ist diese Excel-Tabellen-Mentalität.
Ja. Also ich liebe Excel.
Ja, wunderbar. Ich fange mal damit an, was ein Budget aus Sicht der einzelnen Einheit und dem Bereich, für den ich Arbeit, Klientelpolitik betreibe, wie Sie es nennen möchten, bedeutet. Das heißt, Sie behandeln Patientinnen, Sie geben dann die Datei an die KV und bekommen dann 5 Monate später mitgeteilt, dass Sie von dem Patienten 80% vollbezahlt bekommen und für 20% kriegen Sie Abschläge.
Ja.
Das ist einfach so krank von der Grundidee. Man hat es einfach sich so lange dran gewöhnt, ist ein bisschen wie der Soli. Ja. Ist doch schon so lang da, warum meckern da noch welche? Und sagen Sie mir einen Bereich, wo ich nenne es immer ein Restaurant, wo 100 Menschen essen gehen und jeden Tag nur 80 zahlen. Mhm. Und das empfinden Sie dann irgendwann als ungerecht, weil Sie können es ja nicht aktiv ändern. Mhm. Und wenn es dann nach 20 Jahren geändert wird und auf einmal sitzen da Menschen auf der anderen Seite, die nicht verstehen, dass es dann 20% teurer wird, dann verstehe ich nicht, wie man so denken kann. Mhm. Und natürlich muss man sagen, muss man immer gucken, neben diesen, also Budgets, um das ganz deutlich zu sagen, sind ungerecht und die gehören abgeschafft, weil sie einfach leistungsfeindlich sind und weil sie die Leute wirklich auch demotivieren. Mhm. Also das ist, glaube ich, was man einfach so sagen muss. Der zweite Punkt, und da bin ich Andreas Storm wirklich dankbar, dass er dafür auch mal gesagt hat, wir brauchen diese Steuerung. Würde mich auch die Menge der Nachfragesteigerung in dem System zwischen 2010 und jetzt interessieren. Also wir brauchen eine Nachfragesteuerung und das ist das, was auch die Gesundheitsökonomen immer ausblenden. Wir sagen, das ist die Menge an Nachforderungen, die sie haben wollen. Ein Beispiel, wir saßen beim großen Krankenkassenvorstand, der mich gefragt hat, er sieht bei der Pädiatrie keine Leistungen.
Sie wollen nicht sagen, wer.
Das wäre jetzt ein bisschen gemein. Ich will ja wieder eingeladen werden. Okay. Ich möchte ja das Gespräch fortsetzen. Also wir sehen bei den Pädiatern keine Leistungen. Das sind nur Impfungen, das sind nur Versichertenpauschalen und Vorsorgen.
Mhm. Sonst keine Einzelleistung.
Ja, und wenn ich jetzt aber eine Familie habe, wo ein Kind, sagen wir mal, 9-mal im Quartal kommt, dann kann ich halt 8-mal nichts aufschreiben. Also sieht die Excel-Tabellen-Analystik in der Kasse auch, dass wir nichts tun.
Nicht.
Hole ich den Regionalvertreter derselben Krankenkasse einen Nachmittag zu mir in die Praxis, dann sagt er, das hätte ich ja nicht gedacht, was die alles von euch wissen.
Das könnte man jetzt einfach mit in Anführungszeichen Bürokratiehallen, die Sie nicht merken, Pseudoziffer?
Ja, die mache ich für mich auch intern. Kontaktziffer, ne? Aber es ist ja das Thema dahinter, dass man das nur nicht verstehen will. Also die Themen, und Sie werden das heute Nachmittag sehen, was die Leute von uns, was wir jetzt besprechen, sind andere Themen als 2010. Ja, also Persönlichkeitsstörungen, Identitätskrisen, Nutzen sozialer Medien, ganz, ganz viele sozialpädiatrische Dinge, die wir halt nicht abbilden können. Und dann sieht man sie auch nicht.
Also eine Kinderarztpraxis per se ein SPZ.
Also der Anteil an entwicklungsverzögerten Kindern ist ja irgendwo bei 20, also wo man rechnet mal von ca. 20%. Ja. Und es ist schon die Interaktion, die man braucht, die auch Spaß macht. Das ist ja nochmal ganz wichtig. Die Zusammenarbeit mit Psychotherapeutinnen, mit SPZs und mit anderen Kollegen macht ja richtig Spaß, wenn ich die Zeit dafür habe und nicht so schnell im Hamsterrad laufen muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, wo ich so Angst davor habe, dass man das immer noch nicht versteht. Also dieses Rumgehacke jetzt auf unsere Entbudgetierung ist ja ein Beispiel, dass man das noch nicht verstanden hat. Mhm. Und die Babyboomer werden mit ihren Füßen abstimmen. Ich habe das schon in einigen Interviews gesagt. Die hören halt dann mit 62 oder 63 auf. Und wenn die keine NachfolgerInnen finden werden, dann bricht diese Versorgung weg. Und der Wunsch, das staatlich zu regeln, da führt mich immer an Ihr Verkehrsmittel von heute. Ist denn die Deutsche Bahn so viel besser organisiert als die ambulante Medizin? Und das ist, glaube ich, was, wo ich sage, ja, Budgets sind ungerecht. Und deswegen auch danke für das Verständnis, dass wir das nicht vor Freitag senden, weil mir das schon wichtig ist. Das ist eine unheimlich wichtige Entscheidung, von der ich hoffe, dass sie auch diese Woche getroffen wird.
Getroffen sein wurde oder wie auch immer.
Worden wird.
Es ist kompliziert. Michael Hubmann, hier sind jetzt auf einmal direkt zwei neue Themen, die eigentlich auch schon auf der Liste standen, die aber wahrscheinlich noch sehr viel mehr Krips und Zeit benötigen, aufgepoppt. Das eine ist das Thema Steuerung, nämlich Nachfrage, aber ich würde noch ergänzen, auch Angebot. Funktioniert ja heute mehr schlecht als recht. Siehe Bedarfsplanung, wir hatten es schon. Und das Thema ausufernde Kosten haben wir nicht abschließend besprochen. Ich würde fast sagen, da haben Sie einen wunderschönen Cliffhanger für das nächste Gespräch geliefert. Und würde an der Stelle sagen, jetzt Feuer frei für die kleinen Patientinnen und Patienten.
Vielen Dank fürs Gespräch und ich freue mich auf die Folge Nummer 3.
Dito. Bis dann. Tschüss.